HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
In unserem HR3 Sommerspezial hier beim HR3 Sonntagstalk, liebe HR3-Hörer. Ich habe mir einen Gast eingeladen, Jagoda Marinic. Sind Sie noch müde?
Ein bisschen, ja. Ich habe gestern Nacht noch stand ich auf dem neuen Hermann Marktplatz bei uns mit Lesefestival und habe bis zwei noch nachrotiert, aber ich bin da. Ich habe schon mit dem Taxifahrer lange gechattet sozusagen und bin jetzt hier mit Ihnen.
Um die Stimmbänder in Schwingen zu bringen. Sie sind Journalistin, Sie sind Autorin, Sie kommen oder Ihre Familie kommt aus Dalmatien, aus Kroatien und wir haben eben schon gesagt, ich habe Sie angekündigt, kurz vor den Nachrichten mit Jagoda Marinic. Völlig falsch ausgesprochen, wahrscheinlich sehr, sehr deutsch. Man sagt es aber wie?
Man sagt es Jagoda Marinic, immer kurz.
Jagoda Marinic.
Jagoda Marinic, immer Initialakzent, wie das so schön heißt. Also vorne die ersten Silben, okay. Jagoda Marinic. 95% der Kroaten beginnen mit Initialakzent.
Okay, und sagen 95% der Deutschen auch den Namen falsch, so wie ich es getan habe?
Nein, Frau Schäfer, Sie waren schon ausgesprochen gut, weil hinten und vorne sozusagen.
Ja, die Dame unten vorne Empfang hat Sie mit Frau Jagoda vorgestellt.
Ich weiß auch, das, seit Bernhard Jagoda, dieser Arbeitsamtsminister, hat jeder meinen Namen als Nachnamen missbraucht, aber ich habe ihn zurückgekämpft. Er ging mit meinem Nachnamen, ist jetzt wieder mein Vorname.
Also wir werden heute natürlich erstens machen einen Vokabeltest und Sprachkurs, alles rund ums Kroatische, wie spricht man es tatsächlich richtig aus. Und wir werden eben dieses wunderschöne Land der 1000 Inseln dann tatsächlich auch den HR3-Hörern vorstellen. Denn das machen wir in diesen Sommermonaten und sagen, was sind die beliebtesten Urlaubsorte der Hessen. Und Kroatien gehört eben eindeutig dazu, Urlaubsländer der Hessen. Und Sie haben in Ihrer Gebrauchsanweisung für Kroatien, das Buch ist bei Piper erschienen, diese Situation beschrieben, wenn Freunde sagen, ups, kurz vor den Sommer Ferien, wir fahren nach Kroatien und dann klingeln die bei Ihnen an, Frau Marinic. Was sagen die dann?
Ja, die standen, man muss sagen, es hat sich gebessert, aber okay. Es war tatsächlich früher so, ja, wir wollen jetzt auch mal nach Kroatien. Und dann taten sie so, als gingen sie an den letzten Fleck dieses europäischen Kontinents. Und dann kamen sie so, ja, wo ist denn das und wie ist es bei Rumänien, wo ist das eigentlich? Ich so, ihr wollt doch hinfahren, wisst ihr nicht, dass es am Mittelmeer ist? Dann habe ich schon mal eine Karte rausgezogen, die ich noch von meiner Kroatischlehrerin früher hatte, habe denen beigebracht, dass Kroatien eigentlich aussieht wie zwei Hosenbeine. Und oben dieses Istrien ist passt nicht zum Hosenbein, aber ist trotzdem ein Hosenbein, so habe ich es nochmal gelernt. Und habe denen gezeigt, dass wir eine der längsten Küsten haben. Eigentlich ist das ganze linke Hosenbein Küste mit diesen 1000 Inseln davor. Und habe ihnen beigebracht, dass Rumänien und Bulgarien ganz, ganz weit entfernt von Kroatien sind, zumindest in den Köpfen der Kroaten.
Und das alles erklären Sie, obwohl Sie selber gar nicht so gut sind in Geografie oder gut waren.
Es gibt Leute, die sind immer schlechter. Aber ja, wir haben tatsächlich früher in der kroatischen Schule diese Karten gehabt, mussten das ausmalen und daher Kroatien kriege ich ganz gut hin. Es ist auch wesentlich kleiner als Deutschland. Man hat es mit einem ganz kleinen Land zu tun. Man kann sozusagen auch die Landschaften sehr schnell wechseln und das kann sogar ich mir merken. In Deutschland bin ich nicht ganz so sitzfest wie in Kroatien.
Nun sagen Sie, es ist das Land eben auch dieser ganz, ganz vielen kleinen Inseln, diese kleinen Inseltropfen, die sich dort an die Küste schmiegen. Es sind ja nicht alle Inseln bewohnt. Ich glaube nur an die 46, 47 Inseln. Das andere sind unentdeckte Felsen, unbewohnte Felsen. Was glauben Sie denn, macht dieses Land so beliebt für uns Deutsche?
Naja, erstmal, die Deutschen haben ja ein Talent, sich das Mittelmeer selbst zu erfinden. Also wir sind nicht wie Italien, aber Kroatien können sie sich ein bisschen neu erfinden. Ich glaube, es sind die Farben. Wenn man so durch Kroatien fährt, hat man letztlich diesen weißen Karst. Es ist ein sehr steiniges Land. Man sieht dann weißen Stein, knallblauen Himmel. Wir haben natürlich Glück mit dem Wetter. Dann hat man dieses türkisblaue Meer. Es ist tatsächlich so sauber wie Karibik.
Ich komme gerade zurück aus einer Woche England. Da war nur Regen, Großbritannien.
Ja, und was viele Deutsche manchmal jammern ist, wir haben ja Kiessteine. Wir haben nicht diese Sandsteine. Strände. Aber was die Farben angeht, ist das ein Traum, weil natürlich der Kies macht das Meer nicht sandig. Also dieser Kiesstrand lässt das Meer glasklar. Und dadurch sind die Farben einfach ganz komplementär. Hellstes Blau, hellstes Weiß, Sonnenlicht. Und diese Inseln, gerade Kornate zum Beispiel, durch das Unbewohnte hat man das Gefühl, man ist wirklich ein Stück weit weg von der Zivilisation und hat trotzdem ein Land, das diesem Tourismus gewachsen ist.
Nun ist Kroatien EU-Mitglied und trotzdem, das ist ja das Jahr, in dem das Buch auch von Ihnen erschienen ist, 2013 ist das passiert, der EU-Beitritt, und trotzdem ist es viel noch so fremd. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach?
Aber es liegt einerseits daran, dass noch nicht genug Menschen nach Kroatien gereist sind, dass noch nicht genug
Obwohl
Menschen...
Obwohl das kleine Land, ich glaube, fast 10 Millionen Touristen hat, ja, ja pro ja, Sommer.
Pro Sommer. Aber Tatsache ist, und daran arbeiten die Kroaten auch, sie kommen halt nur im Sommer. Man müsste eigentlich sozusagen das ganze Jahr hinweg kommen. Es gibt das ganz schöne Sprichwort, vor allem der Insulaner, die sagen, wenn man Kroatien kennen möchte, muss man eigentlich kommen, wenn die Einsamkeit beginnt. Die
okay, Kroaten so wie Venedig im November, was wäre dann der beste Monat für Kroatien?
Naja, wenn man müsste schon mal um Ostern herumkommen, Mai, wenn dann, oder die Lavendelfelder blühen und es gibt dieses schöne Wort Samocak, genannt Einsamkeit. Mhm. Und wenn dann letztlich die Einheimischen vor ihren Häusern sitzen und etwas ruhiger leben, das ist dann eigentlich Kroatien. Und dann kennt man das Land richtig gut, wenn man sich auf deren Tempo einlässt und nicht umgekehrt alle Kroaten dem Tempo der Touristen entgegenkommen, was im Sommer so ist.
Moment, es gibt diese Inseln, es gibt das schöne Meer, es gibt die tollen Farben und jetzt sagen Sie gerade Lavendelfelder, da kommt doch sofort die Assoziation Frankreich, ja, die Provence. Ich habe langsam das Gefühl, an diesem Sonntagmorgen werde ich erfahren, dass Kroatien das Beste von allem hat.
Ja, wir sind all in one. Ja.
Und da es mit zu den wasserreichsten Staaten gehört, müssen wir gleich klären, was ist das Besondere dieser Wasserpolitik dieses Landes? Denn da gibt es unglaublich viele Regeln. Ich freue mich, dass Sie heute da sind, liebe Frau Marinic. Und Sie sind heute unser Gast des Tages und bleiben das auch. Heute widmen wir uns dem wunderschönen Land Kroatien und Jagoda Marinic ist Autorin, preisgekrönte Autorin, ja muss man sagen, Journalistin, schreibt regelmäßig Kolumnen und eben auch das Buch Gebrauchsanweisung für Kroatien. Und auf diesem Buchcover ist eine Bucht, an die man sofort fahren möchte, liebe Frau Marinic, diese kleinen Sandsteinhäuschen. Teilweise ohne Dach und mit Bäumen, die rauswachsen. Und eine türkisblaue Bucht mit so einem kleinen weißen Ruderboot. Das sieht alles sehr romantisch aus. Und wir haben es eben schon gesagt, es hat so ein bisschen Kroatien die Form einer Hose. Und in ganz vielen Punkten haben deutsche Urlauber, glaube ich, das Gefühl, ah, das ist nochmal so ein bisschen wie Italien Deluxe, noch ein bisschen ruhiger, ein bisschen unentdeckter. Ist das eigentlich eine Beleidigung für Kroaten, wenn man es mit Italien vergleicht? Oder gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden Ländern?
Also ich kann sagen, ich war jetzt demnächst in Italien, es gibt eine Verbindung, denn in dem Moment, in dem ich einem italienischen Kellner sage, dass ich aus Kroatien komme, legt er mir die Welt zu Füßen.
Warum? Verraten Sie mir den Geheimtipp.
Was diese zwei Länder verbinden mag, aber wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, kriege ich einen Vortrag über Angela Merkel. Wenn ich aber sage, ich komme aus Kroatien, dann bringt er mir das Beste und sagt, bei euch ist das Essen ja auch so gut und die Leute auch so nett. Dann denke ich, na wunderbar, wenn die Klischees so funktionieren, dann sage ich jetzt immer, ich komme aus Kroatien. Und die Bucht, das ist auch ganz interessant, weil die ganzen Kroaten sagten, warum hast du eigentlich so eine Bucht mit so alten, schmuddeligen Häusern ohne Dächer und das repräsentiert unser Land ja nicht. Wir sind Deluxe, ja, wir sind, bei uns ist alles renoviert, schön jetzt am Meer. Und die Deutschen, ach wie schön, etwas entlegen, etwas, also man merkt, dass jeder so seine Bilder hat und jeder andere Erwartungen. Und die Kroaten wären hier gerne im Deluxe-Licht präsentiert worden. Und der Verlag hat aber entschieden, wir hätten gerne ein bisschen Nostalgie Kroatien.
Also das heißt, die Küsten werden renoviert, die Küstenorte auch, die Tourismuszentren sowieso. Achtet man denn darauf, wie man jetzt baut? Lernt man vielleicht aus Fehlern, die andere, vielleicht auch Italien, vielleicht auch Spanien an ihren Küsten gemacht hat, wenn man sich die Architektur nochmal anschaut?
Also es gab eine sehr ehrgeizige Tourismusministerin, die damals sagte, bei uns wird es nur elitären Tourismus geben. Will heißen, dass nur Menschen mit viel Geld kommen, Natur kann schön bleiben, das Meerwasser muss immer geschützt werden. Sie tun tatsächlich viel dafür, dass das Meerwasser sauber bleibt. Aber es kommen schon immer mehr Hotelanlagen. Es ist so ein Interesse da. Und dann kommen natürlich auch die entsprechenden Bauten, wo man so viele Menschen wie möglich unterbringen kann. Aber ich finde nach wie vor, wenn man jetzt Portugal bereist oder auch Teile von Spanien, dass Kroatien anders aussieht, liegt natürlich auch daran, dass wir diese weißen Städte geerbt haben. Es sind so viele römische Städte mit diesem weißen Marmor von Brač. Und die Städte haben einen alten Altstadtkern. Sie sind in sich. Ich sage eigentlich immer, wir sind schon das schönere Italien. Weil wir waren
ah, so langsam werden Sie mutiger. Ja, Am Ende der Sendung werde ich Sie dazu bringen, dass Sie sagen, wir sind besser.
Wir sind auf jeden Fall klug gewesen, obwohl es damals selbst die Römer waren. Die haben ihre Altersresidenzen immer ans Meer gebaut. Die schönen italienischen Städte sind nämlich im Inland. Mhm. Und alle schönen kroatischen Städte sind direkt am Wasser. Das heißt, wir haben immer Hafen, immer Zugang zum Meer.
Ich mache hier eine Liste.
Immer Kaffee direkt am, also man kann abends essen, sein Fisch kommt vom Grill und man kann dann quasi die Gräten ins Wasser schmeißen, wenn man möchte, würde der Kroate sagen.
Ach, schön. Aber man stellt eben auch fest, wenn man so ein bisschen surft bei, es gibt ja unterschiedliche Seiten im Netz, wo man auch Apartments private mieten kann, dass es ein riesigen Angebot gibt von Apartments, die man dann tatsächlich auch privat mieten kann. Was würden Sie denn empfehlen? Hotel oder Apartment? Wie lernt man Kroatien am besten kennen?
Also ich bin der Apartment-Fan. Das kann man auch in der Gebrauchsanweisung wirklich drei Kapitel dieser Apartment-Suche gewidmet. Das war schon früher, wenn man es wagt, irgendwie auf eine Insel zu fahren mit der Fähre und dann vor Ort ein Apartment sucht, ist das schon so spannend, weil man nicht weiß, kriege ich eins die Nacht, wen kriege ich, man kann sie sich aussuchen und dann wie sie das einem präsentieren. Jeder hat so seine Tricks und Tipps. Es sind oft auch ganz, sagen wir mal, ältere Menschen, so urige Ureinwohner, die man sonst vielleicht gar nicht kennenlernen würde.
Im Buch beschreiben Sie die Dame, die dann irgendwie den ganzen Tag
ja, es gibt natürlich die besten Trickser. Ne? Ein Typ, der uns ein Apartment unterjubelt und dann sagt, ja, irgendwie habe ich euch doppelt gebucht mit Booking.com, ist aber nicht meine Schuld, war Booking.com. Aber ich habe eine Freundin, die hat auch ein Apartment da hinten, da kann ich euch rüberbringen. Also sie tricksen natürlich, man muss sich drauf einlassen. Aber es macht Spaß, man lernt die Einheimischen kennen. Sie haben auf jeden Fall die besseren Tipps zum Essen. Also wenn man dann die Einheimischen fragt, wo kann ich in ein gutes Restaurant, da muss man nicht diese schlimmen Pizzen essen und all dieses Fertigzeug, das an den Promenaden gibt, sondern die empfehlen einem wirklich die besseren Sachen. Und man hat auch Zugang zur Familie. Also wenn Leute Apartments haben, sind sie wirklich gastfreundlich und machen das aus Tradition, die es auch im alten Jugoslawien gab. Das heißt, dieses Apartment, Apartmani, Sobe, Zimmere, Kamere, das stand dann immer vor diesem
Überall, Haus. Man hat ja das Gefühl, das ganze Land vermietet Wohnungen, Zimmer,
ja,
Häuser, ganze
Ja, man schmeißt eigentlich
Häuser.
Die Kinder raus und lässt dann
man fragt
Sommer
sich
immer,
fühlt sich fast ein bisschen schuldig, hä, wo sind die jetzt alle?
Ja, die kommen schon unter, die haben ja auch, die haben genug Platz und sind auch viele, das heißt, man kann sie bei Onkels, Tanten unterbringen und dann kann man da im Sommer ein bisschen Geld machen, damit man den Rest des Jahres überlebt. Also es ist schon, der Familien, die Familienanbindung ist sehr schön an den Apartments. Man muss das mögen, die Hotels sind aber inzwischen auch toll, also wenn man mal Ruhe haben will und eben nicht gleich in so eine ganze Family andocken möchte, die einem dann dauernd Schnaps anbietet und selber gemachten Käse, selber gemachten Schinken, dann kann man auch in ein Hotel gehen und hat auch da inzwischen ein tolles Angebot.
Gut, aber es gibt eben immer noch diesen Touristen, der auch fährt und vor Ort guckt. Es gibt den Touristen, der vielleicht ein paar Tage vorher im Internet surft, so beschreiben Sie es ja auch bei der Gebrauchsanweisung für Kroatien. Und es gibt natürlich den Deutschen, so ist zum Beispiel meine Cousine, die bucht schon ein Dreivierteljahr im Voraus ihren Urlaub, ganz genau. Und wenn sie dann zurückkommt, dann schon wieder für das nächste Jahr. Die weiß genau, an welchem Tag sie wann, wo, an welchem Strand dann sitzen wird.
Ja, das ist ihre Cousine, sie gehört zu den Menschen, die ich regelmäßig verfluche, wenn ich dann 3 Wochen vorher auf die Idee komme, nochmal zu gucken und mir dann nur die letzten Löcher bleiben. Aber ich habe inzwischen das Glück, wenn man regelmäßig kommt, sind die sehr treu. Das heißt, wenn man dann wieder fragt, die machen das irgendwie immer möglich. Das heißt, wenn man dem Land treu bleibt und man hat sozusagen ein paar Mieter an Orten, die einem gefallen, dann
schön.
Achten die darauf, dass es ihre Stari Gosti, die alten Gäste, irgendwie auch immer Platz kriegen.
Stari Gosti.
Stari Gosti.
Das klingt jetzt aber auch ein bisschen italienisch mit dem I am Ende. Stari Gosti?
Ja, es ist auch, also wir haben sehr viele italienische Wörter und ich bin ja Dalmatinerin, also diese weiß, also Sie haben ja perfekt heute weiß.
Ist es ein Zufall oder
ja,
habe ich mich vorbereitet?
Absolut.
Könnten Sie das den Hörern nochmal kurz
also,
beschreiben?
Also Bärbel Schäfer sitzt vor mir mit weiß, schwarz gepunktetem Hemd. Ja, hat sich zwar ein bisschen versteckt unter dem schwarzen Pulli, weil das Wetter nicht auch Sommer macht, aber sie sitzt als Dalmatinerin vor mir.
Oh, wunderbar. Also, Frau Marinic, ich merke schon, wir sind beide wach und jetzt macht der Kollege hier die Tür zu. Wahrscheinlich sind wir zu laut, aber das sollte uns und die Hörer nicht stören, weil wir reden über so ein schönes Land.
Und ein lautes Land. Die Kroaten sind noch sehr viel lauter als wir.
Ja, das ist gut. Also ich mag laute, das heißt, man kann auch laut reden, die Kinder können laut sein, man muss
man
nicht
muss flüssig. Laut reden, sonst denken sie, man redet mit sich selbst. Also ich brauche in Kroatien immer 3-4 Tage, bis ich dann wieder auf die Lautstärke meiner Familie komme, wenn ich unten ankomme.
Okay, wären wir jetzt beide in Kroatien an einem schönen Restaurant am Strand, wie müssten wir beide miteinander reden? Also gestikulieren, bringe ich schon mal mit.
Gestikulieren, aber viel mehr fluchen. Also wir sitzen hier viel zu anständig und man müsste eigentlich in jedem Dritten sagen, ma jebestito, so. Das möchte ich jetzt so nicht übersetzen, aber man muss auf jeden Fall immer wieder sozusagen ein paar auch Fluch gerade als
Okay, fluchen Sie uns rein in den nächsten Song, komm.
Ich fluche
komm,
in komm, den Song, komm. Fluche Capital jetzt, wenn der Song kommt.
Gleich mehr im HR3 Sonntagstalk, Sommerspezial, heute Kroatien mit Jagoda Marinic. Heute unser Sommerspezial Kroatien. Wir widmen uns in den Sommerferien den beliebtesten Reisezielen der Deutschen und Kroatien gehört ganz eindeutig dazu. Und ich freue mich auf Jagoda Marinic. Sie ist heute unser Gast des Tages, Autorin, ein kluger Kopf, hochdotiert mit vielen Preisen und Nominierungen, Stipendien, Kolumnistin, Journalistin, Festivalleiterin, wie wir gerade gehört haben, liebe Frau Marinic, gestern Abend noch. Ihre Eltern stammen aus Dalmatien. Das liegt ja im Süden des Landes und ich kann mir vorstellen, dass Sie als Kind viele, viele Sommerferien dann dort auch in der Region verbracht haben.
Ja, absolut. Wir sind als Kinder immer mit diesen langen Autofahrten, den die Deutschen ja noch früher als Autoboot kannten. Aber es ist tatsächlich für mich, ja, jeder Sommer war große Aufregung, nachts nicht schlafen können und dann am nächsten Tag die Serpentinen nach Kroatien fahren.
Und das sind viele.
Das waren viele. Wir haben ja jetzt eine Top A1, heißt die Autobahn, wahrscheinlich nur eine. Nein, wir haben also diese sehr gute neue Autobahn. Es geht alles viel leichter jetzt. Aber als Kind war es ein echtes Abenteuer, weil man hinter diesen LKWs herfuhr, immer überholen musste, gucken musste, dass niemand gegenfährt. Und ich saß dann immer wie eine Kerze hinten und habe geguckt, dass mein Vater quasi noch zwei Augen dabei hat, wenn er die ganze Strecke fahren muss.
Und wie fahren Sie jetzt in das Land?
Auch mit dem Auto. Also ich kann nicht nach Kroatien fliegen. Ich fliege überall hin, aber nach
Kroatien
muss ich
fahren. Bitte, warum geht das nicht? Das müssen Sie mir erklären.
Weil ich diesen Moment liebe, über die Grenze zu fahren. Also schon Slowenien ist so, ich fange an, die Fenster aufzumachen und bilde mir ein, es riecht anders. Und dann in Kroatien gucke ich, dass ich nicht gleich auf die Autobahn fahre, sondern irgendwie noch Schlaglöcher finde, weil das früher so eine Erinnerung war. Wenn ich nach Kroatien kam, waren die Straßen schlechter, Jugoslawien. Und dann hat es geruckelt ein bisschen. Und man merkte, oh, es gibt Straßen. Und oh, man fuhr ja durch Deutschland immer wie auf so einer Eisenbahnschiene. Da war nichts, da war kein Ruckeln. Das waren alles perfekte Autobahnen. Und als wir damals nach Hause kamen, dann dachte ich immer, oh ja, hier ruckelt es. Das ist irgendwie eine Straße, die gibt es auch.
Ja. Deswegen haben Autos eine Federung eingebaut.
Ja, damit man weiß, dass man wirklich fährt.
Aber wie riecht denn Slowenien, wie riecht Kroatien, wenn Sie sagen, Sie drehen das Fenster auf, um den Geruch da einzuatmen?
Es gibt diesen Moment im Süden, ich glaube, das kennt dann jeder, wo es einfach schon wochenlang die Sonne schien und alles riecht etwas schmutziger und die Erde dampft irgendwie so aus sich heraus. Und in Jugoslawien und jetzt Kroatien kommen Sie rein und dann ist schon diese rote Erde. Es ist wie verbrannte Erde. Und ich fand den Moment so schön zu sehen, da brennt diese Erde, da knallt die Sonne monatelang drauf und es riecht allein schmutziger im positiven Sinn, als wäre nicht alles so clean, als wäre nicht alles so aufgeräumt. Und dann gibt es dieses Gras, also alles riecht etwas intensiver, entrückter und nicht ganz so industriell und straßenunsauber wie hier. Wir haben auch weniger Industrie. Also der Geruch von über die Grenze, mein Gott, es war für mich schon nach 5 Minuten anders. Ich glaube, es riecht gar nicht anders, aber für mich roch es tatsächlich anders.
Also das Land ist ja umgeben von vielen anderen Ländern, nicht nochmal an der Grenze zu Slowenien, das haben Sie ja gerade nochmal erzählt, Bosnien-Herzegowina, Ungarn, Serbien, Montenegro, also ein Land mit vielen Nachbarn. Was macht das mit einem Land?
Naja, das macht natürlich, dass man sich sehr viel stärker abgrenzen muss gegen die Nachbarn. Man ist ja irgendwie, man macht kleine Territorialkämpfe. Das ist schon sprachlich. Wir sprechen ja alle eigentlich eine Sprache und nicht alle Slowenen haben eine eigene. Aber die anderen sind dann, ja, nee, hier beginne ich und da bist du und ich habe meinen Akzent, du dein. Wir sind eigentlich eine andere Sprache nach dem Krieg sowieso. Und was ist eigentlich die regionale Identität? Ich habe jetzt auch gelesen, die EU teilt immer 800.000 Einwohner als eine Region ein. Ich meine, damit habe ich schon ein Viertel Kroatiens. In dieser Region hat Kroatien in irgendwelche 8 Regionen, weil die Leute sich in viel kleineren Gruppen zu einer Identität zusammenraufen.
Also es führt nicht dazu, dass man kompromissbereiter wird und offener, gerade weil man so nah ist, sondern genau das Gegenteil lerne ich jetzt gerade von Ihnen.
Nein, die sind ganz sturköpfig und jeder sucht in ganz kleinen Dingen die großen Unterschiede, die mich wirklich anders machen als dich.
Ja? Okay, Beispiele. Zum Beispiel nach Montenegro.
Montenegro, das geht irgendwie gar nicht. Das geht gar nicht. Die wollen ja jetzt auch noch Tourismus haben, ja. Und warum soll man nach Montenegro, wenn man nach Kroatien kann? Ja, genau. Tina Turner wollte, glaube ich, nach Montenegro. Da hat sie sich, glaube ich, alle Fans verloren in Kroatien, weil sie nach Dubrovnik links abbog und nach Montenegro ging und nur 1 Stunde in Dubrovnik blieb, wo doch die ganze Welt nach Dubrovnik will. Wie geht das? Man sagt dann so Dinge wie, ja, die Kroaten feiern schon, aber die Scherben schmeißen dann eigentlich nur die Montenegriner. Ja, also wir sind kultiviert. Wir können feiern wie die Westlichen, aber die Montenegriner, die müssen immer auf die Tische gehen und dann das Glas auf den Boden schmeißen. Also wir sind auf jeden Fall viel kultivierter, aber wenn dann nachts um 3 ist...
Ach, das hat Tina Turner da eingeführt.
Ich glaube, das hat die mitgebracht, genau. Ja, und dann beginnt es mit der Sprache. Also wenn ich jetzt Milch sage, dann heißt es in Dalmatien Mlieko. in Zagreb Mlijeko. Dann tun die aber so, als wäre das ein so großer Unterschied, dass ich auf jeden Fall in Zagreb am besten gar nicht reden soll, wie ich rede, weil sofort jeder hört, dass ich nicht wirklich dazugehören könnte.
Aber was passiert denn, wenn man das merkt, wo sie dann ihren Ursprung haben?
Das kommt immer so drauf an, wer guckt, ne? Also wenn die Dalmatiner auf die in Zagreb gucken, dann sagt man, das sind die hochnässigen Großstädter und mein Gott, sind die von Österreichern geprägt, eingebildet, schnöselig, verkrampft und die Dalmatiner wollen immer die Mediterranen sein, die lockeren, die reden, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist, etwas fauler, nicht so effizient im positiven Sinn. Und man verteidigt auch den eigenen Lebensstil. Also man möchte nicht urban sein, man möchte eigentlich so eine gemütliche Stadt am Meer sein und gleichzeitig trotzdem zukunftsgewandt. Meine Eltern kommen allerdings aus dem Hinterland, was sehr spannend ist, denn das ist nochmal so ein ganz besonderer Teil Kroatiens und ich liebe es, weil die sagten, dort sind die Berge so eng, dass die Seele schreien muss. Ja,
es ist tatsächlich, das klingt ein bisschen klaustrophobisch.
Es ist klaustrophobisch und das Dorf meiner Eltern wurde auch Streitdorf genannt in der Zeitung, weil die Menschen sich wohl wegen allem geprügelt
weg
haben.
Weg mit den Bergen.
Genau, weg mit dir und du klaust mein Fahrrad nicht. Ne? Der Erste, der ein Fahrrad hatte im Dorf, der wurde dann permanent versucht, sein Fahrrad zu klauen und wollte jeder haben. Und es ist, aber es ist eine Region mit viel Charakter. Also die Menschen sind sehr große Individualisten. Man denkt ja immer sozusagen, sozialistische Regime und was weiß ich, die Menschen werden dann konform oder was weiß ich. Aber es sind für mich oft wirklich, man sagt manchmal so Theaterfiguren. Es sind Menschen, die man sich eigentlich erfinden könnte.
Was natürlich für eine Autorin wie Sie ganz wunderbares Futter natürlich ist. Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich von außen hineinkomme, dass es doch schwer ist, dann genau diese Nuancen herauszufinden und dann genau zu wissen, wo darf ich jetzt Milch sagen und wie darf ich Milch sagen, wenn ich gerne Milch in meinen Kaffee hätte.
Also es verlangen Sie ja von Ihnen nicht. Als Deutsche haben Sie ja gewonnen und verloren.
Ja, ja. Weil
einmal Deutsch, immer Deutsch. Das heißt, Sie sind eh Deutsche. Da müsste ich keine Sorgen machen.
Mit allem, was dazugehört.
Mit allem.
Also, liebe Frau Marinic, wir müssen dann gleich nochmal klären, diese Spuren des Krieges, Sie haben es eben ganz kurz angedeutet, sind vielleicht noch in der Architektur, in den Seelen, in den Familiengeschichten dann tatsächlich drin und werden vielleicht nicht so verschwiegen, wie das bei uns ja über viele Generationen der Fall dann tatsächlich war. Darüber reden wir gleich, denn das gehört auch mit zu Kroatien und Sie haben ja ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Gebrauchsanweisung für Kroatien und liebe HR3-Hörer, Sie hören den HR3 Sonntagstalk spezial zum Sommer Kroatien. Gleich mehr mit uns. Sie hören HR3, den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und mit Jagoda Marinic. Und ich merke, ich spreche es langsam richtig aus, nachdem ich doch nochmal korrigiert wurde, während der eine Song lief, Frau Marinic, richtig?
Sehr richtig.
Vorne, 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 vorne die Betonung.
Heimlich geübt.
Ja, genau. Wir haben heute Kroatien in unseren Mittelpunkt gestellt, dieses Land der 1000 Inseln, aber eben auch der, wir haben es eben schon erwähnt, sicherlich noch der Kriegswunden und Kriegsnarben in einem Land, was Krieg in Europa ja hier eben auch erlebt hat. Wo sind die denn noch zu spüren?
Also ich finde es sehr toll, dass Sie sagen Krieg in Europa, denn man tendiert ja dazu früher zu sagen, der Krieg auf dem Balkan, ganz weit weg. Und man muss sagen, dass dieses Land sich unglaublich schnell zusammengerauft hat, unglaublich schnell wusste, wenn wir irgendwie in die Zukunft wollen, müssen wir gucken, dass wir das einerseits hinter uns lassen, aber das geht natürlich nicht so einfach. Und man kann dieses Land bereisen und das nicht merken. Man kann wirklich an die Küste gehen und man fährt wie in jedes andere Reiseland. Und gleichzeitig würde ich auch raten, dass man sich einen Tag nimmt, wo man ins Hinterland fährt. Man könnte in die Wasserfälle Slapove Krka, Wasserfall Krka und dann ist es nicht mehr weit nach Drniš und Knin. Und das war eigentlich historisch eine der Zentren dieser ganzen Balkankrise, also sogar die ersten, zweiten Weltkriege und auch des letzten Bürgerkrieges. Und da sieht man eben immer noch Spuren der Häuser. Man sieht auch noch Einschusslöcher, wobei sie sehr viel aufgearbeitet haben inzwischen und das auch wichtig ist, um die Menschen.
Wie funktioniert dieses Aufarbeiten untereinander in Gesprächen? Geht das über die Schule? Geht das über Organisationen? Wie funktioniert das? Wie heilt ein Land seine Wunden?
Also ich habe jetzt erstmal architektonisch gemeint. Also die haben aufgearbeitet, die Fassaden.
Okay, die Fassaden, das ist ja erstmal der erste Schritt.
Genau, der erste Schritt ist, glaube ich, die Wunden an den Häusern zu entfernen, damit man nicht daran erinnert wird. Denn ich glaube, man braucht auch einen Abstand und man muss auch mal einen Moment vergessen dürfen. Und dann geht es natürlich dran, was hat man da erlebt? Und es ist ja immer vielschichtig und man wechselt schnell zwischen Täter-Opferrollen. Und dieses Aufarbeiten, ich glaube, da sind sie sie noch dran und ich weiß gar nicht, ob wir da genug Zeit für haben. Aber was wichtig ist zu verstehen, ist, der Krieg wurde im Hinterland geführt. Das heißt, da sitzen heute auch viele, die natürlich viel stolzer auf das Land sind und sagen, wir haben hier bestimmte Erfahrungen gemacht und es gibt eine große Kluft zwischen dem Identitätsgefühl der Kroaten in Zagreb beispielsweise oder im Hinterland. Die im Hinterland sind so, wir waren eigentlich die, die Krieger, die Heimatkrieger, wie sie sich selbst bezeichnen. Und man fährt nach Knien, sieht dann plötzlich riesige Plätze des Gedenkens. Man hat diese Trutzburg, wo jährlich auch der Feiertag, der Nationalfeiertag begangen wird. Man hat eine Kirche, die ist groß genug, um in New York zu stehen. Also man versteht auch plötzlich die Rolle Kirche und Staat in diesem Land. Ich glaube, mit einem kleinen Ausflug von 5 Stunden merkt man, dass man tatsächlich eine ganz andere Atmosphäre betrifft. Auch eine andere Form der Enge, auch eine andere Form der Beklemmnis, weil man merkt, das kann man nicht hinter sich lassen. Da sind Namen der Opfer auf den Steinen stehen da. Dann haben sie bestimmte Videos, die mal eingespielt werden an Gedenkplätzen. Man merkt auch, diese Kirche war als Zeichen wichtig, denn es ist eigentlich ein Ort mit einigen zigtausend Menschen und haben eine Kirche wie für einen New Yorker Stadtteil. Es ist natürlich, möchte man den Leuten gönnen, dass sie es hinter sich lassen, und gleichzeitig gibt es ganz viele, die möchten es auf keinen Fall hinter sich lassen.
Und ich glaube auch, man kann nicht in die Zukunft schauen, ohne auch nochmal zu wissen, was war in der Vergangenheit, sich das nochmal anzuschauen, also mit dem Wissen von gestern dann nach morgen zu gehen, weiterzugehen. Ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist. Welche Rolle spielt denn dabei die Kirche, weil Sie es gerade erwähnt haben? Auf der einen Seite natürlich architektonisch, riesige Kirche in einer im Verhältnis zur Kirche kleinen Bevölkerungszahl. Welche Rolle spielt die Kirche in Kroatien? Die meisten sind katholisch.
Die Kirche war natürlich immer sehr nah an diesen nationalistischen. Also die Kirche hat das sehr unterstützt, zu sagen, wir sind ein eigener Staat. Die haben auch, sagen wir mal, sehr, was Kritiker traditionsbewusst in Anführungszeichen nennen, sie predigen ein sehr klassisches Frauenbild. Sie predigen eine sehr große Verbundenheit mit nationalen Gedanken. Und die Kirchen sind von vielen eigentlich sehr viel zu nah. Staat und Kirche ist nicht in der Form getrennt, wie viele Menschen sich das wünschen würden.
Also die Bevölkerung ist moderner als das Bild der Kirche?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt fast wieder, man könnte wieder ins Humorvolle wechseln. Die Bevölkerung hat eine witzige Art, mit diesem Glauben umzugehen. Denn einerseits ist das alles heilig, auf der anderen Seite gehe ich auf Hochzeiten und die Leute gehen zwischendrin Kaffee trinken, ihren Espresso trinken, warten die Zeremonie ab und kommen zurück und stehen brav vor der Kirche. Also es gibt immer so, sagen wir mal, eine kleine, die Tugend geht viel nach außen. Es gab früher die Anekdote, dass jeder eine Bibel im Haus hat, aber keiner hat sie gelesen.
Ja.
Also es ist viel sozusagen, man lebt diese Tradition, sie ist aber auch mehr so dieses ritualisiertes Leben. Und man muss eben nicht immer wie die Protestanten das alles auch ganz innerlich durchgehen.
Wir haben ja auch in anderen Ländern, in Polen, so eine Bewegung. Dort ist die Kirche ja eben auch sehr stark und Frauen ändern sich ja. Also das Bild von Frauen ist ja gar nicht mehr traditionell. Also es gibt Abtreibung, es gibt, auch wenn die Kirche das anders sehen möchte, Frauen sind berufstätig und nicht nur zu Hause mit Familie. Sie versuchen beides zu organisieren. Sind die Frauen moderner als das Bild der kroatischen Kirche, die Frauen sieht?
Ja, die Frauen sind unglaublich modern. Die Kirche kommt auch nicht dahin, diese Frauen aufzuhalten. Diese Frauen sind stark, sie haben tiefe Stimmen, sie sind westlich, sie sind frei, das merkt man an der Körpersprache. Sie sind andererseits nicht so frei, weil sie auch einem Körperkult folgen. Also jede Frau ist eigentlich fast operiert, jede Frau hat einen Fitnesskult, geht ins Studio. Die schöne Frau ist sozusagen eine freie Frau, aber sie ist ja auch eine Sklavin der Schönheitsindustrie, der sie so folgt. Das ist natürlich auch ein Thema, aber diese Frauen sind nicht zusammenzukriegen mit dem idealisierten Bild. Andererseits haben sie ein sehr traditionelles Ich, die Mutter, ich, die Hausfrau. Bei uns gibt es das Wort Domacica. Also sie wollen schon diesen Spagat schaffen. Das, was hier, glaube ich, viele Frauen mir sagen, ich schaffe es nicht. Haus, Kinder, Familie, Job, alles. Und unten sind sie schon noch in dem Moment, sie denken, sie müssen immer noch alles schaffen. Sie wollen aussehen wie ein Sexsymbol. Sie wollen 3 Kinder haben. Sie wollen...
Kommt uns doch allen irgendwie bekannt vor.
Sehr bekannt.
Dieser Spagat, den wir dann versuchen, dann doch immer wieder alle tatsächlich hinzukriegen. Ich glaube, wir müssen gleich, wenn wir bei den Hausfrauen sind, auch wenn wir dieses Bild ja momentan hier nicht erfüllen wollen, so eng, also jeder nach Belieben, aber Sie sagen ja gerade, so sind die kroatischen Frauen nicht mehr, da müssen wir vielleicht gleich mal über die Küche sprechen, denn die ist ja eben so vielfältig wie das Land mit seinen Regionen tatsächlich auch. Machen wir das?
Machen wir gerne.
Sie verraten uns Ihr Lieblingsgericht und das, was man unbedingt essen sollte, wenn man nach Kroatien reist, okay? Gleich mehr mit Jagoda Marinic. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Jagoda Marinic setzt sich noch ganz aufrecht hin auf ihrem Stuhl, ist unser Gast des Tages heute. Die Namenlose ist der Roman gewesen, für die sie den Bachmann-Preis nicht gewonnen haben, aber nominiert waren dafür. Sie sind Autorin, Journalistin und stellen uns heute das Urlaubsland, Reiseland Kroatien vor, das ja mit zu den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen zählt mittlerweile, kann man sagen. Und ich glaube, man lernt ein Land ganz gut über die Küche kennen. Und die kroatische Küche, ich muss jetzt ganz kurz zögern, weil früher bin ich mit meinen Eltern immer zum Jugoslawen gegangen. Die kroatische Küche ist ja immer so eine Küche der Regionen. Wie fangen wir an, Frau Marinic? Mit welcher Region? Mit Ihrer Heimatregion? Oder?
Ja, also Küche, es gibt sogar die Region deutsch-kroatische Küche. Das sind dann immer die Cevapcici-Berge und überhaupt die Berge von Fleisch, weil die Kroaten oder die Jugoslawen immer dachten, man müsste den Deutschen so viel Fleisch servieren, dass sie kommen. Wir haben immer gesagt, lernt von den Italiener, die geben den Deutschen ein paar Spaghetti und verlangen 10 Euro. Ihr gebt immer Berge von Fleisch dafür. Aber in Kroatien selbst, ich bin ein großer Fan der istrischen Küche.
Mhm. Warum?
Weil die Trüffel haben und Trüffelschweine, die Trüffel finden in diesen Wäldern in Istrien. Und man muss das natürlich mögen. Mir schmeckt ehrlich gesagt auch nur in Istrien. Wenn ich Trüffelsalami mit nach Deutschland nehme, schmeckt sie mir nicht.
Ich finde ja immer, Trüffel riecht wie feuchte Skisocken auf der Heizung. Aber
ja, sagt
sehr
mein
lecker.
Bruder auch.
Ich kenne Ihren Bruder nicht, aber schöne Grüße an dieser Stelle. Wie ist der Boden in Istrien beschaffen, dass dort Trüffel wachsen?
Also ich bin für nichts Expertin, muss ich zugeben.
Doch, keine Ausreden.
Ich bin jemand, der Wildschwein, der verfolgt, mit ihnen in den Wald geht, Trüffel sammelt, aber ich will dann nicht wissen, warum der Boden das macht.
Okay.
Also ich bin, aber was ich weiß, ist, dass Trüffel...
Wildschweine, okay.
Ja, also ich gehe dann mit diesen Menschen, die mit den Wildschweinen in den Wald gehen. Nein, aber was ich sagen möchte, ist, das Tolle daran ist, diese Trüffel gehören allen. Das finde ich ein ganz wichtiges Ding. Alle Menschen sind fast reich in Istrien wegen dieser Trüffel. Und diese Trüffelwälder gehören eben dem Staat. Und wenn es dem Staat gehört, gehört es allen. Das sind noch schöne Überbleibsel aus der Zeit Jugoslawiens. Das heißt, jeder kann da reingehen, kann Trüffel sammeln, kann sie dann in seinen Restaurants teuer an deutsche Touristen verkaufen und kann seinen Wohlstand auf diesen kleinen Trüffeln gründen.
Ich werde nie wieder sagen, dass ich Deutsche bin. Überall wird man abgezockt.
Ja, aber das ist doch schön, dass es auf diese Art auch nochmal geholfen wird von Deutschen.
Also, Trüffel ist etwas ganz Besonderes für diese Region. Und wenn ich aber einen Teller, das habe ich von Ihnen jetzt schon gelernt, in Ihrem Buch Gebrauchsanweisung für Kroatien, Pasta mit Trüffel bestelle, schreien alle sofort auf. Warum?
Weil es eigentlich Fuji sind. Das sind ganz, ganz handgerollte, sehr, sehr leckere Teig. Ja, eigentlich auch Teig, weil wie nennt es Pasta.
Aber kann nicht Pasta sagen. Selber gesagt.
Pasta, ja, Italien. Ja, genau, es ist halt Pasta, aber wir sagen Fuji dazu zum Beispiel. Und es schmeckt auch anders. Es schmeckt irgendwie teigiger und natürlich handgemacht.
So ein bisschen österreichischere Küche?
Es schmeckt halt so, wie Italien früher war. Man muss dazu sagen, selbst die New York Times hat geschrieben, it's the Tuscany as it once was, wenn man nach Istrien fährt.
Okay, aber man darf auf keinen Fall Pasta sagen.
Niemand darf nicht so tun, als wären wir Italiener.
Fuji. F-U-Z-I schreibt man.
F-U-Z-I mit Dach nach oben und dann ein I am Ende.
Okay, Fuzzi darf ich nicht.
Fuzzi. Ja, im Grunde Fuzzi mit Fuji.
Fuji mit Tartuffi.
Fuji mit Tartuffi, ja. Und es gibt auch sehr leckeres Öl. Die machen sehr leckeres Olivenöl da unten inzwischen. Und sie machen immer mehr Produkte, auch Kosmetik. Also man kann sich ganz viele handgemachte Kosmetik da machen, aber die kann man, glaube ich, nicht essen.
Okay, ich wollte gerade sagen, also Seife mit Trüffel möchte ich nicht so gerne essen. Aber nur noch mal für alle Urlauber, für alle Hessen, die gerade ihre Koffer packen und sich schon auf dieses wunderschöne Land freuen und sagen, ha, da gehe ich mal in den Wald, gehört ja dem Staat, kann ich dann die Trüffel mitnehmen? Das darf man natürlich nicht. Man darf keine Trüffel und auch keine Trüffelschweine und keinen Bauern, der noch an einem Trüffelschwein sich klammert, über die Grenze mitnehmen. Ne?
Nein. Sie müssen, das gehört den Einheimischen, das gehört dem Staat. Also Sie müssen sich schon einbürgern lassen vorher. Und Sie wissen ja von Deutschland, wie schwer das ist.
Genau. Gehen wir ein bisschen weiter in andere Regionen.
Also was ich auch sehr lecker finde, ist aus Slavonien der Kulen. Das ist eine Art Paprikawurst. Ich kenne die auch nur hausgemacht, handgemacht von Leuten. Und die Leute machen im Winter, sie haben anscheinend nichts Besseres zu tun, keine sozialen Medien, aber sie machen Massenwurst. Sie räuchern Wurst und diese geräucherte Paprikawurst, Kulen heißt sie, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann, das muss ich empfehlen.
Isst man die roh so einfach in Scheiben,
in
Wein oder Wasser oder Bier?
Man kann die mit allem. Ich esse sie mit Brot.
Morgens, mittags, abends?
Morgens mit, also wir essen gerne zum Frühstück deftig. Gerade die Dalmatiner zum Beispiel essen gerne Schinken mit Käse und Weißbrot. Wir essen nicht
also
so
mein Dalmatiner hat kein Weißbrot gegessen.
Ja, aber wir Dalmatiner alle. So. Wir Süddalmatiner. Aber wir haben auf jeden Fall nicht so gern diese braunen, gesunden Brote, die die Deutschen essen. So braunes Brot ist eigentlich auch Weißbrot mit irgendwie brauner Farbe bei uns. Das ist kein echtes Vollkornbrot. Aber Kullen kann ich sehr empfehlen. Müssen Sie auch probieren.
Und Kullen wäre zum Beispiel auch ein gutes Gastgeschenk, was ich anders als ein Trüffel auch mitnehmen dürfte.
Ja, Kullen dürfen Sie mitnehmen, sollen Sie auch mitnehmen. Das wollen die ganz gerne. Dabei sind sie nochmal besonders teuer, die zu mitnehmen. Da gibt es den Touristenaufschlag und den darf man dann mitnehmen.
Okay.
Nein, aber was wirklich auch sehr lecker ist, ist Drnisch. Da gibt es den Drnischki Pršut und der ist wirklich legendär. Den hat sich die Queen zu ihrer Krönungszeremonie gewünscht auf den Tisch.
Drnischki Pršut, ohne Vokale ist das
ja, Essen. Ja, Drnisch, Drnisch. N-I habe ich vergessen.
Drnisch.
Also das weichere D.
Drnisch.
Genau.
Wie in Denise.
Drnisch. Wie in Denise, aber Drnisch. Und in Drnisch gab es vor allem diesen Pršut, den gab es jetzt aber komischerweise auch bei Lidl. Ich war schockiert. Er war eigentlich mal für die Queen gedacht.
Bei Lidl.
Und für die Menschen, die gutes Essen schätzen. Und dieser Pršut ist besser als Jamón Serrano.
Aber was ist das? Jetzt kann ich es aussprechen, aber ich weiß immer noch nicht, was das ist.
Das ist Schwein, wie Prosciutto. Das ist einfach Schwein. Und dann gibt es diese Räume, wo dann diese ganzen Schweinsbacken da hängen. Ne? Die hängen in diesem Silberding. Ja, also man kann auch in ganze Metzgereien treten, wo das Schwein oder das Tier blutend hängt. Also es gibt bei uns Metzgereien, da tritt man ein und es ist quasi ein einzelnes Kühlfach, in das man getreten ist. Und da hängt das Fleisch und blutet.
Und dann kann ich sagen, ich hätte gerne Zunge, genau das Ohr. Oder?
Die sind wirklich Fleischexperten. Also Fleisch spielt eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Nichts mit Vegetarismus, sondern Fleisch. Es wird Fleisch gegessen. Fleisch ist das Zeichen der Liebe. Wir sind nicht so weit, dass man sagt...
Fleisch ist das Zeichen der Liebe. Schon klar, Frau Marinic.
Wir sind noch nicht, wobei in den Städten schon, da sind die Veganer groß, aber in den Küstenstädten Fleisch hat was mit...
Okay, und warum ein kroatischer Mann natürlich kein Vegetarier sein kann, das müssen wir gleich klären. Jetzt erstmal ab in den Norden nach Westerland mit den Ärzten. Dann geht's weiter hier bei unserem Sommerspezial Kroatien. Heute stellen wir Ihnen bei unserem HR3 Sonntagstalk ein Urlaubsland in unserem Sommerspezial vor, das, glaube ich, von den Temperaturen und von der Vielfalt die Nordsee doch auf jeden Fall ebenbürtig ist, wenn nicht sogar schlägt. Wir reisen heute mit dem Kopf und mit der Autorin und Journalistin Jagoda Marinic nach Kroatien und haben das Land schon Frau Marinic vorgestellt mit ganz unterschiedlichen Themen, also dass das Land Wunden hat, architektonische und in den Herzen und Köpfen durch den Krieg, aber wir haben natürlich auch Küche vorgestellt, da machen wir gleich weiter. Ein bisschen die Mentalität, diese unterschiedlichen Regionen, ganz, ganz viel Wasser, wunderschönes Wasser und wir haben eben nochmal gesagt, es gibt Nudeln, die heißen aber dort nicht Pasta, sondern Fuji. Und Trüffeln sind ganz toll. Wir haben gesagt, die Kroaten lieben Wurst. Ja, in allen Varianten sind richtige Metzger-Spezialisten, Fleischspezialisten.
Schinken,
genau. Was ist mit dem Kaffee? Der spielt ja auch eine Rolle, denn das Land liegt an so vielen Grenzen. Und ich weiß es von Freunden, die dort waren. Ich war selber noch nicht in Kroatien, dass der Kaffee so ein bisschen nach dem türkischen Style nochmal mit Zucker und auch aus den kleinen Kupferkännchen in bestimmten Regionen eingeschüttet wird.
Also wir haben auf jeden Fall mehr Kaffee-Variationen und auch da, finde ich, sind wir auf jeden Fall, ich bin jetzt ganz mutig, besser als Italien. Die Leute schwärmen ja immer vor italienischen Cappuccinos oder Cappuccini, aber ich war auch in Bosnien, da muss ich sagen, die schlagen uns, was Kaffee angeht. Wenn man in Mostar einen Kaffee trinkt, dann schmeckt der so dermaßen nach Kaffee und riecht so nach Kaffee. Da möchte man in Kroatien fast keinen mehr trinken, aber wenn man dann in Deutschland ist, möchte man in Kroatien wieder Kaffee trinken, weil die Deutschen sind eher wässrig. Es gibt tatsächlich morgens die Tradition, sich diesen Kaffee aufzubrühen, wie das in der Türkei Tradition war, wobei die Kroaten immer sagen, dass sie mit dem Osmanischen Reich nichts zu tun haben, dass sie sich immer weggeschlagen haben voreinander und nichts voneinander übernommen haben. Haben sie in der Tat viel voneinander übernommen und auch diese Kaffeekultur. Das gibt es in den Häusern, weniger eigentlich in den Cafés, aber wenn man zu Gast bei Familien ist, kriegt man den Kaffee gerne aufgebrüht, richtig schwarz und dann kippt man diese Tasse um und kann auch noch Kaffeesatz lesen.
Ja,
wir hatten im Dorf eine Bosnierin, die konnte richtig gut Kaffeesatz lesen. Und ich hatte immer wahnsinnige Angst. Ich wollte nie was wissen über die Zukunft. Aber ist immer noch eine tolle Tradition. Und auch sonst, man trinkt weißen Kaffee, Kaffee mit Milch. Cappuccino sagen wir nicht. Wenn man Cappuccino sagt, ist das affektiert. Man sagt auch nicht Espresso, man sagt einfach Kava.
Kava, okay. Kava. Und wir sind eben noch mal stehen geblieben mit der Frage, warum kroatische Männer eigentlich nur ganz, ganz selten in allergrößten Ausnahmen Vegetarier sind.
Das passt nicht mit diesem Ruf zusammen. Ne? Man hat ja schon nicht damit leben können, dass Frauen Gemüse essen. Also meine erste vegetarische Freundin kam, hat die ganze Familie gedacht, oh Gott, ist die krank. Das war aber vor 15 Jahren. Und die will Salat als Hauptgericht. Wir haben hier Haufen Salat als Beilage, aber was will sie essen? Und, und dann gab es einen Song, der hieß Anka Vegetarianka, weil man die Idee hatte, eine Frau ist Vegetarierin, müssen wir den Leuten erklären. Und dann kam irgendwie mit den Männern, ja, vegetarische Männer gibt es nicht, ne? Sonst wäre sie ja kein Mann.
Ja, okay, also es kommt immer noch mit diese Lust auf dieses Fleisch. Wir haben aber auch viel Fisch, oder? In Kroatien.
Ja, ich komme ja aus Dalmatien, also Küstenregion, ja. Und ich liebe diese Fischgerichte. Also es gibt immer wieder deutsche Freunde, die zurückkommen und sich beschweren über kroatische Küche. Und dann beschwere ich mich über meine deutschen Freunde und sage, macht halt mal die Augen auf und legt ein bisschen Geld auf den Tisch. Denn wenn man in Kroatien sagt, ich will Premium-Fisch zum Beispiel, dann kommen die mit diesen Fischplatten raus und man kann dem Fisch ins Auge gucken, den man dann essen möchte.
Dem hoffentlich schönen frischen Auge.
Nicht genau, man kann am Auge gucken, ob das frisch ist und kann natürlich auch beschummelt werden, dass sie dann einen anderen Fisch mit anderen Augen auf den eigenen Teller legen, nachher gebraten. Aber man geht davon aus, dass man den kriegt, den man gewählt hat. Man kann sogar abschätzen, wenn man Fische kennt, weiß man, ob es wirklich der war. Und sie machen das auch wunderbar. Also man muss das nicht selber die Gräten entfernen und so. Es gibt Kellner, die machen das wie ein Gedicht mit drei Handgriffen. Und Premiumfisch ist tatsächlich der Fisch, wo sie manchmal auch in den Inseln gerade morgens losgehen, den fischen und dann abends servieren. Und Premiumfisch, es gibt auch was Wunderbares, ist dieser Oktopus. Mhm. Und dann unter der Pekka, das ist so eine Eisenplatte, die man man legt einen Fisch in so eine Pfanne.
Also ein Fisch kommt auf so ein Bügeleisen.
Genau, ein Fisch auf Bügeleisen aus Eisen und oben Eisendach. Und dieses Eisendach wird dann mit all diese deutschen Worte jetzt, mit gebranntem Holz, also Kohle, dann über dieses Eisen gelegt und mit dieser Hitze schmort das dann da unten. Mhm. Und das gibt's auch nicht immer.
War was anderes als die Salzkruste.
Ganz anders. Und man gibt auch, letztes Jahr gab es keine, da waren die Oktopusse weg. Also das, weil angeblich das Meer so kalt war. Es war sogar zu kalt für mich und für alle Badenden. Und dann sagten alle, es gäbe dieses Jahr keine Oktopusse. Also ich hoffe schwer, dass es diesen Sommer wieder Oktopusse gibt.
Das macht mich doch so ein bisschen traurig, dass der Oktopus so temperaturempfindlich ist, wie natürlich viele. Ja. Aber woran liegt das dann, diese Temperaturschwankungen?
Ja, wir hatten eine Strömung letztes Jahr. Wir haben ja viele Wasser und normalerweise sind die Italiener ja die Unglücklichen, weil die kriegen das kalte Wasser und die Algen angeschwemmt und wir hatten immer Glück. Und letztes Jahr, es hat mir eigentlich keiner erklärt, dass warum ist bei uns nicht so relevant wie in Deutschland. Da wird immer eher die Geschichte erzählt.
Okay, das Wasser alles kommt klar. Ich merke das schon.
Ich bin nicht
als knallharte Journalistin muss ich hier natürlich nachfragen an dieser Stelle, Frau Marinic, aber wir werden das beide recherchieren und uns gegenseitig
dann mailen. Es hat ein Wassergott kaltes Wasser gespien.
Komm, wir bestellen nochmal Fuji.
Fuji.
Fuzzi mit Tartuffi. Nein, Fuji heißt das. Dieses wunderbare Gericht, auf das ich mich schon freue, wenn ich nächstes Jahr nach Kroatien reisen werde. Aber wenn die Regionen so eine Vielfalt haben, das Land an so vielen Grenzen, nicht zu so vielen Nachbarländern, spielt Sprache eigentlich eine Rolle? Kann man sich über Sprache abgrenzen eben auch, wer man ist, was für einen, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, Stand man hat, ja? Spielt das eine Rolle in Kroatien?
Absolut. Also im Gegensatz zu Deutschland müssen zum Beispiel Politiker wirklich Hochkroatisch sprechen. Man geht davon aus, der muss ja gebildet sein, deswegen regiert er mich. Wenn er irgendwie Dialekt spräche von irgendeiner kleinen Region, dann würde der Bauer sagen, na, da kann ich mich ja selber regieren. Also der muss ja irgendein Prozess an Bildung durchgemacht haben, dass er feiner, besser, flüssiger spricht als ich und nicht mit diesem Bauerndialekt. Und es gab natürlich auch früher in Jugoslawien durch die späte Industrialisierung sehr lange ganze Bauernregionen und die Bildung war den Leuten in den Städten vorbehalten.
Gibt es ein Stolz dieser Bevölkerung des Landes? Der Landbevölkerung?
Sie sind unfassbar stolz. Sie sind ja auch trotzköpfig. Sie sind ja auch fast schon manchmal, ich würde sagen, respektlos. Ne? Sie sind stolz, sie erwarten viel, sie prüfen viel. Sie sind schon echte Demokraten in dem Sinn, dass sie vor ihren Häusern sitzen und dann auch auf jeden schimpfen, der irgendwie schlecht regiert. Es geht sie alles an. Man kann in Kroatien wirklich gut diskutieren. U2, der Bono, ne, der über alles was zu sagen hat, der hat auch gesagt, dass man in Kroatien und Irland die besten, seelischsten oder seelenreichsten Gespräche führen kann, weil die Menschen so mit der Natur leben und dann tatsächlich aus dieser gewissen Verbundenheit mit der Natur die Welt bewerten und was mit ihr passiert.
Aber gibt es dann eine Art oben und unten oder wollen wir gleich nochmal reden, wie funktionieren Bildungswege in diesem Land? Also gibt es auch eine Durchlässigkeit, wenn jemand vom Land kommt und eben ein Dialekt spricht, kann er dann auch Politiker werden oder gibt es eine gläserne Decke und da ist dann irgendwann Schluss?
Na, die Bildung ist so gut, dass bis er Politiker wird, er ein wunderbares Hochkroatisch spricht. Ja, also diese Durchlässigkeit haben sie und sie haben ein sehr gutes Bildungssystem. Also eigentlich waren diese kommunistischen Länder, es war nicht wie bei uns, dass man letztlich lernen sollte, wie man denkt, sondern sie hatten eigentlich eine sehr harte Schule. Man hat viel verlangt von den Leuten. Es ist ein strenges System, aber ich bin da auch Fan von, dass der Lehrer viel verlangt und es mir nicht nur Spaß machen kann, sondern dass die Kinder tatsächlich nach Hause kommen und irgendwie denken, ich muss jetzt hier richtig was tun, damit es gelingt. Es kann nicht nur gelingen, weil ich eine intrinsische Motivation habe. Es gibt ein sehr forderndes Schulsystem. Und wenn man dann, und die Eltern sind natürlich inzwischen hinterher, früher war das nicht so, da war das den Eltern egal. Da war man auch froh, wenn der auf dem Hof bleibt und da mitarbeitet und eben nicht gebildet ist. Aber inzwischen achten die Eltern sehr darauf. Und es ist inzwischen, gibt es immer mehr Menschen, die studieren. Und es ist den Leuten wichtig, die Kinder auf diesem Bildungsweg nach oben zu bringen.
Also, das ist schon mal ein Aspekt zum Thema Bildung. Wir wollen noch mal schauen, wie sieht das aus mit der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen? Wie sieht das aus mit Krankenversicherung, Sozialversicherung? Das besprechen wir alles mit Jagoda Marinic heute bei unserem Sommerspezialthema Kroatien. Ich freue mich, dass Sie unser Gast des Tages sind. Gleich geht's weiter mit Ihnen. Und jetzt schon bei mir ist Jagoda Marinic. Das ist gut, während Tim Bensko noch die Welt rettet. Stellen wir den HR3-Hörern heute beim HR3-Sonntagstalk in unserem Sommerspezial das Land ihrer Eltern vor, was sie aber eben auch ganz gut kennen und uns als Journalistin beschrieben haben, Kroatien. Und wir haben eben gerade nochmal über Kulinarisches gesprochen. Wir lassen immer wieder kleinen Sprachkurs hier tatsächlich eben auch einfließen. Und ich wollte nochmal wissen, wie ist das Verhältnis eigentlich von Männern und Frauen? Arbeiten Frauen? Sind die Männer, gehen die auch mal in Elternzeit? Wie ist das in Kroatien?
Also Frauen arbeiten, tendenziell Elternzeit, würde ich sogar sagen, ist stärker bei den Frauen vom freien Bild her. Aber es entwickelt sich da sehr viel, was Frauenrechte angeht. Vor allem, man sieht es gerade, gibt es Mütterkämpfe, dass beispielsweise ein Kind 50-50 bei dem Vater und der Mutter sein soll. Also es emanzipieren sich eigentlich beide Bilder, Männer wie Frauenbilder. Der Vater soll auch eben die Erziehung mit übernehmen. Und gleichzeitig sind die Frauen von seit ich Kind war, ich sage immer, ich liebe diese Frauen aus der Region, so wie Almodóvar, der Regisseur aus Spanien, seine Frauen liebt. Sie sind für mich so archaisch, sie verkörpern etwas sehr Weibliches, sie sind aber immer sie selbst gewesen. Sie verteidigen ihren weiblichen Raum, sie verteidigen ihren eigenen Raum, sie lieben ihre Kinder, sie verteidigen das. Und gleichzeitig gibt es sehr viele Frauen als Intendantinnen, als Leiterin von Kulturzentren, als Leiterin von Nachrichten, Nachrichtensprecherinnen. Es gibt viele Frauen in Führungspositionen, unsere Außenministerin ist eine Frau. Also natürlich haben wir tradierte Bilder. Es gibt wie immer viel Sexismus, aber ich erlebe viele Frauen, die einfach, indem sie es anders leben, da eine große Bewegung ausgelöst haben.
Und die Kulturszene in Kroatien ist ja sowieso sehr stark, ne?
Ich bin sehr begeistert von der kroatischen Kulturszene, einfach weil sie ihrem Land so vorausgehen. Manche sehr provokative, die nennen sich die eigentliche Opposition. Und die stehen als Künstler da und sagen, wir sind die Opposition dieser Regierung, weil die echte Opposition, die können wir ja vergessen. Und mit diesem Selbstbewusstsein gehen sie durchs Land und sind als Autoren wirklich fordernde Intellektuelle. Also sie schreiben die Texte, die den Regierungen wehtun. Sie machen die Veranstaltungen, die auch zu den Bürgern kommen. Es gibt Lesungen, beispielsweise das Philosophische Theater mit über 1000 Leuten im Publikum, wo dann große Debatten geführt werden darüber, wie wir leben
wollen. In eines dieser Amphitheatren, die es ja noch gibt in Kroatien, findet das draußen statt? Oder
das findet
das dann
im normalen Theater statt.
Im normalen Theater.
Einfach, aber im HNK. Und es ist ausverkauft, wochenlang vorher. Und es gibt ein langweiliges Gespräch, könnte man von außen sagen, zwischen zwei vor sich hin denkenden Intellektuellen. Super. Aber die Leute sitzen da und kaufen Karten, als wäre es ein Rock'n'Roll-Konzert. Okay. Und auch auf der Insel Brijuni zum Beispiel gibt es ein klassisches Theater mit Rade Šerbedžija. Auch das, die Menschen gehen zu 500 mit so einem Fährschiff rüber, sehen sich eine Nacht lang 4 Stunden Shakespeare im Original an, ungekürzt, fahren zurück und sind die glücklichsten Menschen der Welt.
Welches Museum würden Sie empfehlen? Wir haben eben während der Song, die von Tim Bensko, haben Sie mir eins empfohlen. Das hat so einen schönen poetischen Namen.
Das heißt, das Museum der gebrochenen Beziehung. Es ist ein großartiges
Man
Museum.
Denkt an seine ganzen Ex-Freunde, ist aber nicht so.
Doch, es ist so. Man denkt an alles, aber nicht nur. Man denkt an alles, was man verloren und geliebt und verloren hat.
Ach, wie schön.
Also man kann einen Gegenstand, den man mit einem Menschen verbindet, dort abgeben und sie erzählen die Geschichte zu diesem Gegenstand. Und man kommt in ein Museum. Es soll den Menschen auch helfen, den Mensch abzugeben, sich zu lösen, weil manchmal weiß man ja gar nicht hin, wohin mit dem Stofftier, den dieser Mann, den ich nie wieder sehen will, mir geschenkt hat, aber den ich doch zu sehr achte, um das
Ich habe jetzt einen Ort. Sehen Sie, ich dachte, das wäre nur ein witziger Gedanke bei mir im Kopf, aber daraus ist ein Museum gekommen. Ich hätte jetzt eher vermutet, es wäre etwas Politisches in den Beziehungen zu Nachbarländern.
Nein, das sind die kleinsten Alltagsgegenstände, die wir aufladen und wo wir sagen, wir können das nicht wegschmeißen. Es ist ein blödes Nummernschild und eigentlich hasse ich dieses Schild, aber ich kann es auch nicht wegschmeißen.
Und wenn ein Hesse jetzt, wo ist das Museum?
In Zagreb. Es ist in Zagreb auf dem Berg, das erste Museum. Man kann von diesem Museum auf die Stadt runtergucken und es hat auch ein Café für Menschen mit gebrochenem Herzen. Also wenn sie jemand im Urlaub verlässt oder sie gerade verlassen wurden, können wenn sie auf diesen Berg und sich im Museum setzt mit ganz vielen anderen gebrochenen
Und dort
Herzen.
Gibt es Tränenvasen, in die man hineinschluchzen
kann.
Nee,
es wird dann halt schnell wieder lustig. Die Kroaten sind halt schnell wieder lustig.
Was noch? Also, wir haben Kultur. Wie ist der Alltag, wenn ich Kinder habe in Kroatien?
Also ich erlebe diese Familien sehr dynamisch. Man hat traditionelleres Familienleben. In meinem Buch habe ich gesagt, das, was man in Deutschland mit großen Konzepten mehr Generationenhaus lebt, das leben die da einfach einerseits, weil sie müssen, weil sie finanziell auch aufeinander geworfen sind. Und auf der anderen Seite ist das doch sehr so, der Opa lebt einen Stock weiter oben, die Tante da drüben. Und dann gibt es ein Grillfest mit 30 Leuten und dann grillen immer die Männer. Ich sage immer, im Sommer sind die Väter die Köche und die Mütter schneiden nur Salate und Wassermelonen zurecht. Mhm. Und es ist schon noch ein vitales Familienleben, wobei man sagen muss, dass auch da das Tempo größer geworden ist.
Aber man ist dann auch immer unter der Beobachtung der Familie, ne?
Naja, man kann sich ja auch in Buchten verstecken. Also die machen das schon ganz gut. Die haben die Familie als Netz und die ist da, aber die können auch ausbüchsen. Es gibt so ein paar Pflichtdinge wie Taufen und diese ganzen katholischen, da wären wir wieder. Also es gibt so Dinge, da muss die Familie dabei sein. Und dann gibt es vor allem für junge Menschen das Privileg, an diese Küstenstrände zu gehen und das Leben zu leben.
Und davon gibt es ja viele, kilometerlang, wunderschöne Buchten und ein Kiesstrand, haben wir gesagt. Das ist der Grund für dieses wunderbare türkisblaue Wasser. Keine Sandstrände.
Genau, man darf sich gar nicht so ärgern drüber, dass es nicht Sand ist, weil wirklich das Wasser so sauber bleibt und die Tücher sind nicht voll mit Sand, die Ohren sind nicht voll mit Sand, die Zehen sind nicht voll mit Sand und man kann also auf diesen Kiesen, es gibt auf den Inseln vor allem ganz kleinen Kies, der ist auch so fein.
Aber ich spüre jetzt am Rücken diese ganzen Steine, die dann irgendwie immer drücken, wenn man das Handtuch dort ausbreitet.
Ich nenne das moderne Massagen. Ich sage immer, das geht dann meine Verspannungen und dann löst das meine Muskeln und im Grunde tut es gut.
Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Thema in Kroatien, sollte man nicht verschweigen, ist fast so hoch wie in Italien und in Spanien. Ich glaube, liegt bei fast 40%. Das ist eine dramatische Zahl.
Es gibt natürlich diese dunkle Seite in diesem Land und das tut auch weh, wenn man dann dran denkt, dass man kommt dann runter und genießt das und geht essen und hat dann teilweise, wenn man mit einer Gruppe essen geht, das Monatsgehalt von also manchen Menschen, die haben 3 Euro Mindestlohn die Stunde. Die jungen Menschen sind tatsächlich arbeitslos. Da wird viel darüber nachgedacht, was macht diese Generation. Viele kommen nach Deutschland. Es gab auch große Versuche, diese Jugend abzuwerben, wobei sie wieder zurückkommen, weil sie sagen, in Deutschland ist es doch so härter und wir wollen nicht die nächste Gastarbeitergeneration sein. Da gibt es auch die Tendenz zu einer verlorenen Jugend, wie in Spanien. Und,
aber was heißt das für diese Jugendliche? Die bleiben dann in ihren Kinderzimmern angebunden an die Familien und kommen nicht hinaus. Also nehme ich nicht lieber ein Land in Kauf, was vielleicht nicht so warmherzig und so mediterran ist wie Kroatien, aber habe dafür dann ein Einkommen?
Doch, viele kommen ja her und viele bleiben auch, aber sie kommen her und merken, sie kriegen ja auch oft schlechter bezahlte Jobs und sie haben vielleicht keine Chance aufzusteigen und viele erleben diese Monate hier dann als kathartisch. Sie merken, Mensch, anstrengend muss ich mich überall und ich will zurück und unten ist es noch viel schwerer, aber vielleicht, wenn ich unten so viel investiere wie hier, schaffe ich es auch unten irgendwie und dann brauchen sie den Tourismus, dann brauchen sie eine Form von Entwicklung und dann brauchen sie auch dieses Europa, sie brauchen die Investitionen in das Land.
Ist die Jugend pro-europäisch?
Kann man so nicht sagen. Es ist halt so divers wie hier auch. Es gibt, aber ich hoffe, und deswegen gehört ja Kroatien zu Europa, mehr Menschen, die inzwischen merken, dass sie zu Europa gehören, dass Europa gut für sie ist.
Jagoda Marinic ist heute unser Gast des Tages beim HR3 Sonntagstalk und wir müssen es einfach spielen. Es ist ja, glaube ich, der Song des Sommers, Despacito. Gleich geht's weiter mit Kroatien. Ob man will oder nicht, Marinic, man hat doch irgendwie noch so ein Grinsen im Gesicht, oder? So ist das bei so Sommersongs.
Ja, man irgendwie schickt man will gleich mit, ja, man kann nichts.
Gibt es einen Sommersong in Kroatien oder ist es auch Despacito? Irgendeinen, den man jetzt gerade rauf und runter hört?
Die Musik ist ja so globalisiert, aber wenn man Glück hat, schmeißen irgendwelche Nostalgiker dalmatinisch-nostalgisches Singen ein und das mag ich dann auch.
Genau, und wir haben heute ja das Land ihrer Eltern ein bisschen näher vorgestellt. Sie haben als Autorin darüber geschrieben in der Gebrauchsanweisung für Kroatien. Kroatien gehört mit für die Hessen und für die Deutschen zu den beliebtesten Urlaubsländern. Und das ist ja unsere Reihe hier im HR3 Sonntagstalk. Während der Ferien, dass wir so beliebte Urlaubsländer vorstellen. Wir haben einiges geschafft in diesen 2 Stunden, glaube ich. Ich würde ganz gerne zum Schluss auf Ihren Vorschlag hin nochmal darüber reden, über dieses besondere Verhältnis zwischen Deutschen und Kroaten. Woran macht sich das denn eigentlich fest?
Ja, Sie sagten ja gerade, Kroatien ist eines der Lieblingsländer. Und ich glaube, die Deutschen sind eigentlich die Lieblingstouristen der Kroaten, weil die Kroaten Kroaten warum? Sind am Ende, man hat ja diese Klischees, sie wären vom Balkan, sind sie gar nicht, sie lieben die deutsche Ordnung. Sie sagen immer, die deutschen Touristen sind ja super, da stimmt dann alles. Mit den Italienern, da kriegt man nie Ruhe rein, die kommen, feiern ewig, mit den Deutschen können wir gut. Und wir haben ja wirklich diese lange Tradition, Gastarbeiter in den 60er Jahren, es sind ja wirklich viele Menschen hierher gekommen, haben ihre Familien hier gegründet, meine Familie, ich bin ja auch hier deswegen. Und wir hatten den Bürgerkrieg, darüber haben wir auch geredet und es kam ja 1 Million Menschen damals aus dem ehemaligen Jugoslawien und 3/4 sind zurückgegangen und das ist so schön, weil viele sprechen einfach Deutsch. Wenn man sagt, man ist Deutsch, kommt sofort irgendwie ein paar Brocken Deutsch zurück und sie versuchen alles auf Deutsch zu sprechen.
Sie haben eben gerade so ein schönes Beispiel genannt, man hält mit dem kaputten Wagen an der Tankstelle und dann?
Ja, ich habe halt deutsche Kennzeichen und erstmal gehen sie von aus, dass ich dann Deutsch sprechen muss und irgendwas habe ich dann an meinem Reifen gemacht, dann kommt er und sagt, oh, Radkappe. Und ich so, ja, woher weiß er denn das? Ich könnte es auf Englisch nie. Und sie haben halt so Alltagswörter parat und können mit diesem Alltag ganz schön hantieren. Und was auch sehr witzig war, nach dem Krieg waren die ganzen Cafés auch benannt, nach Genscher beispielsweise. Am Hafen gab es ein Café direkt bei den Busbahnhöfen, das hieß dann Café Genscher. Und dann sitzt man sich hin und feiert diesen Politiker, der Kroatien damals als anerkannt hat.
Sowieso ein großer Europäer ist er ja gewesen, der immer für die, nicht nur für die Wiedervereinigung, auch für die europäische Idee dann tatsächlich war. Wir haben zum Schluss unserer Sendung immer, und das gilt auch für Kroatien-Experten wie Sie, einen Fragenhagel vorbereitet. Also ich fange einen Satz an und Sie können den gerne beenden mit einigen Tipps und Tricks vielleicht noch für den Urlaub in Kroatien. Absolute Do's und Don'ts in diesem katholischen Land zum Beispiel. Darf ich oben ohne am Strand liegen?
Ja, es gibt, das haben die Deutschen bei uns angeführt, ganze Strandbereiche, die heißen Nudisti, San Nudiste. Sie sind ein Nudist bei uns. Aber sie können dann sozusagen, was die DDRler nannten, wie nannten die das? FKK. Ja, haben genau. Wir und heißt bei uns Nudistitschka Plage.
Okay, und kann man nach einem deutschen Bier fragen oder wäre es ein absolutes No-Go?
Und ich glaube, das kriegen sie dann auf Deutsch gesagt, kein deutsches Bier.
Über EU-Politik diskutieren?
Auf jeden Fall. Und zwar mit Freuden. Also da
mit Leidenschaft.
Mit viel Leidenschaft. Die würden erstmal das Ganze alles verfluchen, weil es viel zu viel Bürokratie ist, sind aber selbst mit das bürokratischste Land der EU.
Ach so, warum? Aber fluchen, das ist spannend.
Ja, weil sie Deutschland kopieren wollten. Und das aber für ein Völkchen mit 4 Millionen. Und haben dann letztlich mehr Verwaltungsstellen geschaffen als sonst irgendwas. Und man hatte gehofft, dass Kroatien eigentlich die innovative Verwaltung wird und Deutschland sich bei uns was abgucken könnte.
Hat aber nicht ganz funktioniert.
Im Gegenteil, wir haben den großen Bruder
kopiert. Man verliert
sich
auch im Papierkrieg. Mhm. Weniger Bürokratie. Demokratie ist ja manchmal dann doch eigentlich besser. Darf ich sagen, ich habe alle Winnetou-Filme gesehen?
Unbedingt, ja. Da sagen sie sofort, ja, unser Land ist eh das Schönste. Man kommt hier immer, wenn man die Schönsten... Es ist schöner als Amerika. Waren auch oft nicht in Amerika, aber es ist alles schöner als Amerika. Sonst hätte man Winnetou ja nicht in Kroatien gedreht.
Genau, und man ist besser als in Italien und macht den besseren
Kaffee.
Ja, das
ist der Komplex der kleinen Länder. Man muss das verstehen. Ja. Wer redet denn über die Kroaten? Das erklären die mir einfach so.
Wenn wir
nicht über Kroatien reden, redet ja keiner über Kroatien.
Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu leise werden, weil wir festgestellt haben, Kroaten reden laut und gerne und leidenschaftlich. Das gefällt mir schon mal. Absoluter Geheimtipp. In welche Region muss ich fahren?
Oh, ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Geheimtipps. Das Geheimtipp ist Hinterland. Also dann eben nicht ans Meer, dann eben mehr rein ins Land, dann eben dieses ländliche Kennenlernen, die Bauern, dann die Grenze zu Bosnien, eigentlich so ein bisschen das vergessene Land.
Der schönste Strand? Den finde ich wo?
Also ich sage jetzt mal den jeder kennt, damit ich meine Geheimtipps nicht verrate. Bol, das ist die goldene Zunge auf Brač, dieser Insel gegenüber von Split. Das ist ein ganz feiner Kies und der dreht sich mit dem Wind. Man hat quasi eine Zunge, die sieht auch wirklich aus.
Ach, das ist der Strand, der sich verändert.
Genau, der Strand, der mit der Strömung sich bewegt. Und man hat je nachdem, wann kann man von oben aus, ist die Zungenspitze links, rechts, geradeaus.
Weiß man, wie die Strömung gerade ist?
Nee, so schnell geht's nicht. Also es geht nicht über Nacht, das ist der Weg. Aber wenn man oben Aufnahmen macht, hat man immer wieder andere Stellungen dieser Zunge. Was aber auch spannend ist, man hat der linke Teil der Zunge ist meistens windstill und der rechte hat viele Wellen. Okay. Das heißt, man kann sich an einem Tag entscheiden, ob man lieber in einem stillen Wasser baden möchte oder ob man sich den Wellen herumschlagen möchte.
Okay, und küssen kann man auch, wenn man am Strand liegt, der aussieht wie eine Zunge, dann passt das ja auch.
Wenn man es aushält, dass 7 Millionen Menschen neben einem liegen, kann man auch küssen.
So, Gastfreundschaft wird hochgeschrieben und es ist ein hohes Gut in Kroatien.
Ja, aber Gastfreundschaft muss ich schon ergänzen, damit sie nicht missverstanden wird. Sie sind auch ruppig. Also die kroatische Liebe geht auch über gewisse Ruppigkeit. Das heißt nicht, dass man jetzt erwarten kann, dass die Kroaten meinen, Gastfreundschaft heißt, ich bin hier devot. Im Gegenteil.
Nein, nein, nein.
Ja, sie sind aufgewachsen mit einem sozialistischen Verständnis von jeder Mensch ist gleich viel wert und du behandelst mich bitte nicht als Diener. Und wenn man zu seinen Kellnern nicht mindestens so freundlich ist, wie man es erwartet, wird man auch entsprechend bedient.
Gut, also der Kellner ist praktisch der Spiegel Spiegel des eigenen Verhaltens. Aber gibt es etwas, was ich vielleicht machen kann, damit ich auch den Kroaten näher komme, vielleicht mal zu Hause eingeladen werde?
Nur sagen, dass ich gerne Fleisch esse. Dann heißt, wir grillen am Samstag. Und zwar magst du lieber Fisch, aber Fleisch haben wir lieber. Fisch ist kompliziert, kann auch nicht jeder. Sind viele aus dem Hinterland, die waren eigentlich nie am Meer. Und wenn ich gerne Fleisch esse, dann komme ich garantiert zu einem Grill nach Hause.
Oh, das klingt gut.
Aber ein Zauberwort wäre wirklich, wenn ich ein, zwei Sachen auf Kroatisch kann. Wenn ich sagen genau. kann, dobar dan, kakoste oder lijepa hrvatska.
Und was heißt das jetzt alles? Kakoste, lijepa hrvatska?
Guten Tag, wie geht's Ihnen in Kroatien? Das schöne Kroatien.
Okay, damit hat man schon das Herz eines jeden Kroaten.
Dann sagen Sie, Mensch, sind Sie ein Sprachgenie. Kommen Sie zu uns, ziehen Sie ein, bleiben Sie hier.
Aber ich merke, mit der Aussprache, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Also es ist eine Sprache, die einem jetzt nicht so leicht von der Zunge geht. Auf jeden Fall mir nicht, allen anderen HR3-Hörern natürlich sofort.
Wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir einen Sprachkurs machen. Und dann würde das so fein aus dem Mund fliegen. Ist ja eigentlich ganz weich. Ne? Snježana zum Beispiel.
Snježana.
Ist eigentlich schön. Ist
Was weich. Heißt auf Wiedersehen? Es war schön mit Ihnen.
Doviđenja, bilo je lijepo s vama.
Oh, so sehe ich das auch. Liebe Jagoda Marinic, den Podcast zu unserer Sendung für alle, die jetzt die Koffer packen wollen und auf nach Kroatien, den empfehlen wir unserem Podcast ab heute Mittag. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ihnen alles Gute und als Autorin weiß ich ja, nach dem Buch ist vor dem Buch, also zurück an den Schreibtisch für Ihr neues Projekt. Herzlichen Dank fürs Kommen hier
Danke
zu HR3 zum
Einladung.
Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, hier übernimmt jetzt Matthias Münch. Ihnen einen schönen Sonntag.